Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier in Frauenhain und alle, die ihr mit dazugekommen seid, ich habe mich gefreut auf diesen Dienst bei euch. Ich möchte euch auch noch einmal herzlich willkommen heißen. Auch alle, die an den Telefonen mit zugeschaltet sind und hier zuhören, herzlich willkommen. Schön, dass wir so Zeit miteinander haben, Gottes Wort zu bedenken. Sagt mal, löst ihr gerne Rätsel? Ja, Kreuzworträtsel, Sudoku, Fotorätsel, Bilderrätsel, gibt ja eine Vielzahl von Rätselformen. Wisst ihr denn, was das ist, Bilderrätsel? Wisst ihr das?
Ja.
Ein Mexikaner auf dem Fahrrad. Das ist sein großer Hut, Vorder- und Hinterrad, je nachdem, welche Richtung er fährt. Wisst ihr, was das ist? Giraffe vorm Fenster. Alles sehr einfach. Und das? Bär am Baum. Also das sind einfache Bilderrätsel. Ich habe noch eins mit, auch das werdet ihr sehr schnell lösen können. Was müsste ich hinschreiben? Was soll das darstellen? Eine Bar. Und? Also ist einfach eine Offenbarung, ergibt dieses kleine Bilderrätsel. Das letzte Buch der Bibel ist ja sehr reich an Bildern, an rätselhaften Bildern. In der Offenbarung begegnet uns eine andere Welt. Gottes Welt. Gott versucht uns in der Offenbarung durch verschiedene Bilder und Symbole seine Welt, soll ich sagen, verständlich zu machen? Ja, was heißt verständlich? Wie soll man das alles verstehen, was wir in der Offenbarung lesen? Sind nicht gerade die vielen Bilder, die uns dort begegnen, uns so fremd, so schwer zu deuten? Die Welt der Offenbarung scheint weit, weit weg von der unseren Welt zu sein. Und man weiß kaum, wo man anfangen soll, wenn es um das Verständnis der Offenbarung geht. Es ist eine Welt voller seltsamer Tiere. Sie erinnern an Fabelwesen. Eine Welt mit Ziegeln und Trompeten und Schalen, die Katastrophen bringen. Eine Welt voll Engeln und Dämonen, von Löwen, Lämmern, Pferden und Drachen. Man könnte die Reihe fortsetzen, Bilder über Bilder. Und die Schwierigkeit dieses Bilderreichtums liegt einfach darin, dass es manchmal so viele Deutungsmöglichkeiten gibt. Und das führt dazu, dass viele sagen, nur bleiben wir mit der Offenbarung weg. Gibt mir nichts, bringt mir nichts. Man steht ratlos vor diesem Buch oder geht mit einer großen Skepsis an die Offenbarung heran. Manche gehen ja ganz aus dem Weg. Sie können und wollen oft mit diesem Buch nichts anfangen. Ich möchte gerne, dass wir uns alle miteinander sehr demütig und vorsichtig diesem Buch nähern. Und ich stehe nicht hier vorne als der, der euch jetzt alles sagen und erklären kann. Das möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen. Und ich stehe hier vorn in dem Wissen, mein Wissen ist Stückwerk. Aber es gibt doch gewisse Linien, die wir in der Offenbarung erkennen können. Und dass man sich heute kaum noch in der Gemeinde Jesu mit diesem Buch beschäftigt, das halte ich für ein sehr großes Defizit. Es ist schade, dass das Buch der Offenbarung weitgehend aus dem Blick der Gemeinde verschwunden ist. Denn nicht umsonst werden die, die in diesem Buch lesen, glücklich gepriesen. Kapitel 1, Vers 3 beginnt mit diesem Wort. Glücklich, wer dieses Buch liest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Also, ihr seid zu beglückwünschen, wenn ihr die Botschaft der Offenbarung hört oder selber in diesem Buch lest. Aber man darf dabei auch nicht übersehen, und wer sich nach dieser Botschaft richtet. Offenbarung gibt uns auch eine Ausrichtung, eben auf ein Ziel hin. Lasst uns solche hörbereiten Menschen sein, die wirklich auf das Wort der Offenbarung und auf das Gesamtzeugnis ja der Heiligen Schrift achten. Jemand hat einmal das Buch der Offenbarung bezeichnet als das Buch, das glücklich macht. Das Buch, das glücklich macht. Ich glaube, man muss lang in diesem Buch lesen und darin forschen, um glücklich zu werden. Ich habe auch schon Leute gehört, dieses Buch macht mich depressiv. Ich möchte darin nicht lesen. Und doch zeigt uns eben die Offenbarung so die ganz andere Welt, die Welt Gottes. Wobei, in langen Abschnitten der Offenbarung geht es dann auch um unsere Welt. Um unsere Welt, die nicht unbedingt eine rosige Zukunft vor sich hat. Und doch behaupte ich, ich habe das Thema da ein klein wenig verändert, der Zukunft getrost entgegensehen. Man kann ja auf die Zukunft sehr unterschiedlich zugehen. Die einen schlagen die Hände über den Kopf und sagen, wer weiß, was da alles noch kommt. Alles so ungewiss, so unsicher. Und als Christen, denke ich, können wir wirklich mit vollem Herzen sagen, wir können der Zukunft getrost entgegengehen. Es ist wichtig, dass wir auch in guten Zeiten die prophetische Botschaft der Bibel hören. Weil Prophetie nicht nur eine Weissagung für ferne Zukunft ist, sondern wenn Gott Propheten geschickt hat mit einer bestimmten Botschaft, dann haben sie immer auch Worte für jetzt und hier, für die Gegenwart gehabt. Und die finden wir auch in der Offenbarung. Ich möchte mal ganz kurz am Anfang noch ein wenig an den Aufbau der Offenbarung erinnern. Also die ersten drei Kapitel beinhalten die Botschaften an sieben Gemeinden. Und sieben Gemeinden verkörpern die gesamte Gemeinde Jesu in dieser Welt und in dieser Zeit. Es geht also nicht nur um so eine Auswahl von Gemeinden, sondern sie stehen für alle Gemeinden zu allen Zeiten in dieser Welt. Diese Botschaft und der Inhalt gilt der Gemeinde. Also Offenbarung ist Gemeindebotschaft. Deshalb ist das sozusagen die Tür, der Eingang zu der Offenbarung, diese sieben Gemeindebotschaften. Und dann kommt so die Eröffnungsvision, Kapitel 4 und Kapitel 5. Ich komme da nochmal drauf. Es ist die Schau in die himmlische Welt. Also wie wunderbar Gott das dem Johannes auch gezeigt hat, wie die Offenbarung aufgebaut ist. Und ihr habt dann diese drei schwarzen Balken, die sieben Siegelgerichte, die sieben Posaunengerichte und die sieben Schalengerichte. Es geht um 3x7 Gerichtsreihen. Und diese 3x7 Gerichtsreihen machen deutlich, auch im Gericht gibt es eine Vollkommenheit Gottes. Es wird keines seiner Gerichte hinfallen. Er wird, was er in seinem Wort auch an Gerichtsbotschaft verkündigt hat, das wird eintreffen. Aber andererseits, seine Gnade ist genauso verlässlich. Seine Gnade ist genauso verlässlich wie die Gerichte, die einmal kommen werden. Und dann gibt es so die längeren Kapitel 12, 13 und 14, der Konflikt zwischen dem Volk Gottes und den Mächten des Bösen. Es folgt dann das Ende aller gottfeindlichen Mächte, Kapitel 17 bis 19, der endgültige Sieg, und Kapitel 21 und 22, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist also so ganz grob einmal der Aufbau der Offenbarung. Rudolf Alexander Schröder hat dieses feine Wort geschrieben: Was dir auch immer begegnet, mitten im Abgrund der Welt. Es ist die Hand, die dich segnet. Es ist der Arm, der dich hält. Es ist kein Grauen so mächtig. Es ist kein Fürchten so bang. Kein Trachten so niederträchtig. Lebt einer, der es bezwang. Ob sich dein Liebstes verflüchtigt, da keiner keinem frommt. Es ist der Vater droben. Es ist sein Reich, das kommt. Wo Menschen die Zukunft nur noch als trostlos und hoffnungslos sehen, dürfen wir Christen über diesen dunklen Welthorizont schauen und dürfen voller Dankbarkeit und Vertrauen wirklich daran festhalten, dass Gottes Zukunft eine helle Zukunft für uns ist. Also hinter dem Welthorizont zeigt Jesus dem Johannes, was es da zu sehen gibt. Und das soll er für die Gemeinde aufschreiben. Kapitel 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Schreibe, halte es fest. Jesus gibt also der Gemeinde schwarz auf weiß, dass er die Geschichte gestaltet, lenkt und vollendet. Die Weltgeschichte, aber auch deine und meine Lebensgeschichte. Auch darauf darfst du ganz fest vertrauen, dass nicht irgendein blindes Schicksal über deinem Leben waltet, sondern es ist der Gott, der die Welt in seiner Hand hält. Und dieser Gott hält auch dein Leben in seiner Hand. Und deshalb ist die Offenbarung immer auch eine Voraussage für morgen und die Verkündigung für heute. Ja, es werden Dinge vorausgesagt, die werden noch kommen. Und zugleich ist auch die Offenbarung eine Botschaft für uns heute. Sie ist ein Buch der Hoffnung und zugleich ein Buch der Warnung. Über viele Kapitel hinweg wird immer wieder oder warnt Gott auch durch die Gerichte. Es gibt nur ein schreckliches Gefälle, dass je härter die Gerichte werden, desto mehr verhärtet sich auch der Mensch gegen Gott. Anstatt zu sagen und zu überlegen, oh, jetzt möchte ich mich wieder aufmachen und umkehren zu Gott, verhärtet sich der Mensch noch mehr. Er verflucht Gott. Und das nimmt am Ende wirklich ein böses Ende. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann folgen wir auch nicht einer Kette fortlaufender Ereignisse. Also man kann die Offenbarung nicht wie ein Fahrplan lesen von Kapitel 1 bis 22. Manchmal werden Ereignisse genannt, die liegen weit in der Zukunft. Und dann wird wieder zurückgegangen. Wieder so fast bis an den Anfang. Man kann also die Offenbarung so lesen, dass man dort einen Rhythmus auch in den Gerichten und Katastrophen findet, wo sich aber eine steigernde Wiederholung zu sehen ist. Also es wiederholt sich vieles, aber in einer gewissen Intensität. Ein Historiker hat einmal gesagt, die Weltgeschichte ist kein ewiger Kreislauf, sondern ein vorwärts rollendes Wagenrad. Und dieses Bild gefällt mir. Na, ihr habt ein Wagenrad, ihr macht euch einen Punkt darauf. Und der Punkt kehrt immer wieder, wenn das Rad sich dreht. Und zugleich legt es eine bestimmte Strecke zurück. Es bleibt nicht dort stehen. Und so ist es auch mit Kriegen und Katastrophen. Mit den Dingen, die uns in der Offenbarung geschildert werden. Sie sind auf diesem Rad der Geschichte. Na, sie kommen wieder. Und zugleich kann es keiner leugnen, dass dann dieses Rad, diese Weltgeschichte auf ein Ziel hin rollt und unterwegs ist. Also Weltereignisse wiederholen sich und zugleich läuft die Weltgeschichte auf ein Ziel zu. Wir haben keinen ewigen Kreislauf auf dieser Welt. Es wird ein Ziel geben. Hast du noch diese Ewigkeitsperspektive? Hast du für dein Leben noch diese lebendige Hoffnung? Die Freude auf Gottes Herrlichkeit. Ich denke, das ist etwas, was wir uns immer wieder einmal als Christen auch fragen müssen. Lebt in mir diese Hoffnung? Und könnte es sein, dass der Verlust der biblischen Zukunftserwartung nicht auch zu einem totalen Sich-Verlieren an die Gegenwart führt? Ich bin nur noch mit dem Jetzt und Hier beschäftigt. Warum? Weil ich keine Ewigkeitsperspektive habe. Wenn wir nicht mehr von dem Gott reden oder zu reden wagen, der die Zukunft in der Hand hat, dann sinkt uns der Glaubensmut und der Lebensmut. Und mir tut es eigentlich leid, dass auch wir Christen, ich mache das überhaupt nicht zum Thema in den nächsten Tagen, ich will es nur sagen, in Zeiten von Corona oftmals genauso pessimistisch und verzagt sind wie die Nichtchristen. Haben wir hier nicht etwas anderes dem entgegenzusetzen? Dass es eine lebendige Hoffnung gibt, dass unser Glaube sich nährt von dieser Hoffnung. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 11, die Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt. Erfüllt uns diese Hoffnung noch mit Stolz und Freude, dass wir sagen, am Ende, egal was in dieser Welt passiert, egal wer in dieser Welt das Sagen hat, meine Hoffnung liegt in Jesus Christus begründet, in der neuen Welt, die er versprochen hat. Natürlich, das Sprichwort stimmt, es lebt der Mensch, solange er hofft. Das hat seine Gültigkeit. Die Hoffnung gehört zum Menschsein. In Prediger 3, Vers 9 steht das Wort, die Ewigkeit, man könnte auch übersetzen, die ferne Zukunft, hat Gott dem Menschen ins Herz gegeben. Es liegt in uns ein tiefes Sehnen nach Ewigkeit, nach Beständigkeit, am Ende auch nach dieser Zukunft, die Gott versprochen hat. Und deshalb brauchen wir zum Menschsein die Dimension des Ewigen, des Unzerstörbaren. Dass es wirklich noch etwas gibt, das größer ist als unsere Pläne und Gedanken und Ideen, das größer ist als diese vorfindliche Welt. Und das allein finden wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Der Begriff Offenbarung kommt ja vom griechischen Apokalypse. Apo heißt weg oder fort. Und Kalypto ist das Verhüllen, das Umhüllen. Also es wird etwas weggenommen in der Offenbarung, was uns sonst verhüllt ist. Und wir wissen in der Tat von Gott überhaupt nichts, wenn er sich nicht offenbaren würde. Wenn er nicht immer einmal sozusagen diesen Schleier wegnimmt und uns zeigt, wer er ist und wie er ist. Und in der Offenbarung wird in besonderer Weise der Schleier gelichtet, was die Zukunft auch der Welt und Menschheitsgeschichte betrifft. Und der Schleier wird in Kapitel 4 gelüftet. Wir schauen hier hinter den Vorhang. Wer seine Bibel mit hat, also Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte, und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr. Der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Soweit einmal dieser Text aus Offenbarung 4. Das vierte Kapitel, wenn es euch aufgefallen ist, enthält keine Aussage über Christus, über die Erlösung oder über die Gemeinde. Kapitel 4 zeigt uns noch nicht, wie die Störung in dieser Schöpfung, wie das Böse durch Sünde, Tod und Teufel behoben werden. Wie also die Welt wieder in Ordnung kommt. Kapitel 4, man spricht von einem stehenden Bild. Ein gewaltiges Bild von Gottes Herrlichkeit wird dem Johannes gezeigt. Erst mit Kapitel 5 kommt dann Bewegung in dieses Bild. Hier wird der Blick allein auf die Heiligkeit Gottes gerichtet. Und liebe Brüder und Schwestern, ich habe manchmal den Eindruck, dieses Empfinden für die Heiligkeit Gottes ist uns etwas verloren gegangen. Nur man denkt, der liebe Gott ist so unser Kumpel. Der wird schon den ehrlichen Deutschen nicht im Stich lassen, wenn er es einigermaßen gut mit ihm meint. Nein, dieser dreimal heilige Gott, wir ahnen nicht, was es bedeutet, unversöhnt in seiner Schuld und Sünde einmal diesem Gott gegenüberstehen zu müssen. Da wird uns alles vergehen. Aller Spott, alle Gleichgültigkeit, alles Hadern mit ihm. Wir werden dann vor ihm stehen. Johannes darf also in Kapitel 4 einen Blick in den geöffneten Himmel tun. Ein Blick in den Thronsaal Gottes. Er bekommt also die Augen geöffnet für die eigentliche Wirklichkeit hinter dieser sichtbaren Welt. Auch ein Prophet Hesekiel durfte einmal die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er beschreibt das mit ähnlichen Bildern. Müsst ihr mal Hesekiel 1 zu Hause nachlesen. Dort entdeckt man gleiche Bilder. Also durch den Blick in den Himmel bekommt Johannes später auch den Einblick und den Weitblick über die Erde. Johannes beschreibt zunächst diese Welt Gottes. Und das ist all den Katastrophenberichten dann, die kommen. All das, was dann an Gerichten über diese Welt geht, vorgeschaltet. Also erst der Blick in Gottes Welt, in seinen Thronsaal. Und dann wird der Blick vom Johannes dann auf diese Erde gelenkt. 14 Mal kommt in diesem Kapitel 4 das Wort Thron vor. Und man merkt es manchmal in Bibeltexten an der Häufigkeit eines Wortes, worum es geht. Und hier ist es augenfällig. Es geht darum, dass wir ein Gespür bekommen, dass uns etwas vermittelt wird von dieser Herrlichkeit Gottes, von dem Thron Gottes. Und der Thron ist der Inbegriff der unerschütterlichen Gottesherrschaft. Nicht? Wer auf dem Thron sitzt, der hat das Sagen. Der bestimmt, der regiert. Es geht um die unumstößliche Machtzentrale und die ist im Himmel. Es ist immer wieder faszinierend, dieses Wort von Karl Barth, ihr findet es hier unten. Es wird regiert, es wird regiert. Und da kann in dieser Welt, egal ob in Moskau, in Peking oder Washington, an der Macht sein, wer will. Der Regent bleibt Gott im Himmel. Und alles, was in deinem und meinem Leben abläuft, auch da ist Gott zuständig. Das müssen wir, denke ich, wieder neu in den Blick bekommen. Gott regiert. Er ist der Allmächtige. Also ehe diese Weltkatastrophen beschrieben werden, wirklich in sehr dunklen Bildern, wird ganz bewusst der Blick auf Gott und in Kapitel 5 dann auf Jesus gelenkt. Wie verzweifelt schauen auch heute viele Christen zuerst auf die Not und Schieflage dieser Welt. Wir haben unser Ohr an den angst- und stimmungsmachenden Medien. In der Zeitung stand, im Fernsehen kam. Und dann lassen wir uns oft von den vielen Negativmeldungen nach unten ziehen. Und anstatt zu sagen, in der Bibel steht, geben wir manchmal oder hören wir mehr auf die stimmungsmachenden Medien. Und dann überhören wir oft die tröstlichen Worte unseres treuen Gottes. Dann schauen wir eher in die Zeitung und in den Fernseher, als dass wir aufschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also so darf Johannes zuerst die Klarheit, die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes schauen. Und dann, erst danach, wird ihm das hereinbrechende Dunkel über diese Welt gezeigt. Mit einer tiefen Scheu spricht Johannes von dem auf dem Thron. Sein Name wird auch nicht genannt. Ein Sitzender, da saß einer und es kann kein anderer sein als der dreimal heilige Gott. Zwei Edelsteine werden mit herangezogen, um etwas von dieser Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Und der Regenbogen, der Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Hier statt Diamant dann auch der Rubin oder der Jaspis wird mit genannt ein undurchsichtiger Edelstein, der Jaspis, undurchsichtig. Dieser bunte Stein wird von allen übrigen durch seine vollständige Undurchsichtigkeit gekennzeichnet. Sogar in ganz dünnen Schichten lässt dieser Jaspis kein Licht durch. Und diese Undurchsichtigkeit ist auch ein Bild der Herrlichkeit Gottes in der Unerforschlichkeit seines Wesens. Wer kann denn Gott erforschen? Wer kann Gottes Ratgeber sein und sagen, jetzt weiß ich Bescheid, wie Gott das alles gemeint und gedacht hat? Nein, wir sitzen nicht in Gottes Ratsaal mit drin und können ihn beraten. Unerforschlich seine Wege, unergründbar sein Tun. Das wird, denke ich, ein Stück deutlich mit diesem Stein. Oder der Sardis, der mit genannt wird. Dieser Stein ist der heutige Rubin. Er ist nach dem Diamant derjenige, der die höchsten Preise erreicht. Und interessant, die Farbe Blutrot. Ich glaube, auch hier hat die Farbsymbolik eine besondere Bedeutung. Ich denke, man kommt ganz schnell darauf, wohin das deuten will. Der Thron Gottes stellt sich so dar wie ein Rubin, die Farbe des Blutes, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns in den Tod gegeben. Das geht vom Thron Gottes aus, dieser Rettungs- und Erlösungsplan, versteht ihr? Und deshalb finden wir dort auch diesen Rubin, diesen blutroten Stein. Wer vermag je den Wert des Blutes Jesu zu ermessen? Wer vermag zu ermessen, was er für uns getan hat? Dieses Blut, es wird bezeichnet, kostbarer als Gold und alle Edelsteine. Und das hat uns gewaschen von aller Schuld, rein gemacht. Wir sind erlöst. Und um den Thron dann der Regenbogen. Symbol der Treue und Verlässlichkeit Gottes. Das alles wird dem Johannes gezeigt, wenn es um die Erlösung geht, wenn es um die Unerforschlichkeit der Wege Gottes geht und wenn es um seine ewige Treue geht. Johannes sieht den Regenbogen nicht in seinen 7 Spektralfarben, sondern wie ein Smaragd. Das wird ausdrücklich noch betont. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron Gottes. Smaragd, das ist ein lieblich grüne Farbe, so wie die Wiese, könnte man sich das vorstellen, so das frische Gras, dieses Grün. Es ist auch ein sehr begehrter Juwel. Und seine grüne Farbe lässt uns notwendigerweise auch an die Schöpfung denken. Gott, der Erlöser und zugleich auch der Schöpfer, Erhalter dieser Welt. Also nochmal auf dem Thron der unerforschliche Gott, dessen Gedanken höher sind als unsere. Auf dem Thron der Schöpfergott, der sein verlorenes Geschöpf Mensch wieder zurückhaben will und dafür den höchsten Preis zahlt, nämlich seinen Sohn hingibt. Das alles schwingt in diesen Bildern mit. Und dann wird weiter erklärt in diesem Bild um den Thron 24 Throne untergeordnete Herrschersitze, besetzt mit 24 Ältesten. Ich denke, die 24 Ältesten repräsentieren die 12 Stämme Israels in der Kombination mit den 12 Aposteln. Alter Bund und neuer Bund, Gottesvolk und das Volk des neuen Bundes, die Gemeinde. Und deshalb tragen sie, weil sie ja die Erlösten sind, in der Gemeinde Jesu werden am Ende nur die Erlösten sein. Und das ist immer eine Frage auch an Gemeinde Jesu jetzt und hier. Wir sind jetzt, denke ich, noch Mischvolk. Keiner vermag, den anderen ins Herz zu schauen und sagen, na, du bist erlöst und du noch nicht. Hier haben wir kein Recht, das letzte Urteil zu sprechen. Aber ganz am Ende, wenn alles zusammenkommt, dann gibt es nur die Gemeinde der Erlösten. Weiße Kleider und Siegeskronen zeichnen sie also aus, die in weiße Kleider gehüllt waren und goldene Kronen trugen, die Krone des Lebens. Also das sind die, die erlöst sind. Und von dem Thron gingen aus, hier werden Begleiterscheinungen genannt, die Blitze, der Donner, das alles ist Offenbarungswesen Gottes. Da wird etwas von seiner Macht und Heiligkeit deutlich. Eine energiegeladene Atmosphäre, keine unbestimmte Kraft, sondern das ist Gott, der Schöpfer und der, der unsere Erlösung gewollt hat. Manche haben vielleicht so ein Bild vom lieben Gott, so ein schwacher, ja, so ein schwächelnder Opa, der nun nie mehr richtig kann. Das geht einfach nicht mehr mit ihm, nein. Es ist der starke und mächtige Herrscher, dem wir vertrauen können. Und die sieben Geister erinnern an die Fülle des einen Geistes. Also alles eine Vollkommenheit, alles eine Fülle. Und dann herrscht bei Gott absolute Transparenz. Da wird von einem gläsernen Meer gesprochen. Voll kristallener, von kristallener Klarheit. Gott ist nicht einer, der mit allen Wassern gewaschen ist, der alle Tricks kennt, sondern einer, der klar und durchsichtig ist. Ist mir auch an dieser Stelle so bewusst geworden, wie absolut ehrlich und geradlinig Gott ist. Es gibt nichts Trübes in seinem Wesen. Das kann doch auch nicht, oder? Wäre er dann noch der dreimal Heilige, wenn man auch Gott nachreden könnte? Naja, hier bist du doch nicht mehr ganz korrekt. Hier lässt deine Gerechtigkeit zu wünschen übrig. Nein, diese Klarheit vor seinem Thron, dass er sich mit dieser Klarheit umgeben hat, das macht auch deutlich, du kannst Gott nicht irgendeinen kleinsten Fehler nachweisen oder ihn an irgendeiner Stelle deutlich machen, hier sind deine Motive nicht ehrlich. Gott hat sich und seinen Thron mit einer Umgebung versehen, die ihn Tag und Nacht beobachtet. Ich versuche es mal sehr menschlich zu sagen, als würde einer beim anderen auf der Lauer liegen, dann mal sehen, ob irgendwo da was nicht so richtig läuft. Also diese Wesen auch, die uns beschrieben werden, wie ein Adler im Flug, sechs Flügel und alles mit Augen bedeckt, merkwürdige Wesen. Aber das wird deutlich, du kannst Gott von oben, von unten, von rechts und links betrachten. Du wirst nicht die kleinste Ungereimtheit bei ihm finden. Nichts, was irgendwie einen Makel hätte. Nichts, was mit Bösem zu tun hätte, das ihn in irgendeiner Weise belasten könnte. Versteht ihr, das ist dieser dreimal heilige Gott, wo nichts an ihm zu finden ist, was stören könnte. Gott begibt sich also freiwillig in eine unvorstellbare Öffentlichkeit. Es kann geprüft werden. Er ist keine Sekunde unbeobachtet. Als wollte er sagen, beobachtet mich, prüft mich, schaut, ob er irgendetwas an mir entdeckt. Und diese Wesen, diese geheimnisvollen Wesen um den Thron Gottes, werden nichts finden, was Gott belasten könnte. Unaufhörlich können sie nur die Klarheit und Reinheit Gottes bestätigen in diesem dreimal heilig, heilig, heilig. Stellt euch mal vor, du und ich, wir wären permanent der Öffentlichkeit ausgesetzt. Gut, heute wird vieles von den Menschen ja in den Medien in die Öffentlichkeit gezerrt. Aber wenn alles offen liegen würde, wenn ihr alle meine Gedanken jetzt kennen würdet, wenn das alles klar, durchsichtig wäre, ich würde in wenigen Stunden oder Tagen vor Scham sterben. Und das wird jedem so gehen. Also gut, dass wir uns nicht in dieser Offenheit präsentieren müssen, aber dass wir ehrlich sein können zu unserem Gott und ihm genau das sagen können, was eben in unserem Leben nicht heilig, klar, rein und sauber ist. Das gehört also zur Heiligkeit Gottes, diese Klarheit. Und dann gibt es den Lobpreis. Aber nicht so, wie wir heute Lobpreis verstehen. Es geht dann um die Anbetung Gottes. Und auch das ist ein ganz großes Thema in der Offenbarung. Man denkt, in der Offenbarung geht es nur um die ferne Zukunft. 24 Mal kommt in der Offenbarung das Wort Anbeten vor. Also es ist ein Thema in der Offenbarung. Es gibt 14 Preis- und Anbetungslieder, Doxologien nennt man das, im letzten Buch der Bibel, wo es immer wieder darum geht, wie groß und allmächtig und heilig Gott ist. Auch Jesus als Lamm und Erlöser wird so gepriesen, wird so gelobt in dem, was er getan hat. Das ist nicht von ungefähr, dass die Offenbarung so voll ist mit Anbetung, weil mit dem Stichwort Anbeten wird eine Situation aus dem Römischen Reich um 90 nach Christus aufgegriffen. Domitian, der damals römischer Kaiser war, hat als erster in aller Form und allgemein göttliche Verehrung in seiner Person beansprucht. Also er war der Erste, der das beansprucht. Kaiserkult hat es schon immer gegeben, aber mit Domitian kommt also ein ganz neuer Staatskult ins Leben, was die Christen in arge Bedrängnis bringt. Denn wenn ein Kaiser fordert, ich bin wie ein Gott zu verehren, dann kommen die Christen in Schwierigkeiten mit dem ersten Gebot. Und das war damals das Problem. Christen im Römischen Reich mussten sich entscheiden, vor wem sie ihre Knie beugen. Denn Anbetung ist Ausdruck der Anerkennung. Und als Gott konnten die Christen den Kaiser nie und nimmer anerkennen. Deshalb gab es dann so viele Märtyrer. Deshalb die Christenverfolgung, weil sie nicht alles mitgemacht haben. Warum ist die Offenbarung so von Anbetung durchzogen? Weil bei allen Versuchen, den Lauf der Geschichte zu deuten, über vielen Geschehnissen der Mantel des göttlichen Geheimnisses liegt. Ich sage es nochmal. Es gibt so einen Mantel göttlicher Geheimnisse. Das können wir auch alles nicht lüften, diese Geheimnisse. Die bleiben. Und ich glaube, Melanchthon hat es gesagt, in seiner reformatorischen Glaubenslehre, die Geheimnisse Gottes sind anzubeten, nicht zu ergrübeln. Nur man könnte sich auch versuchen, übergrübeln und nachdenken, wie hat es denn Gott gemeint, wie soll es denn sein? Es gibt Dinge, liebe Brüder und Schwestern, da können wir nur noch vor Gott niederknien und ihn anbeten. Was anders geht da nicht. Wir können nicht alles Walten Gottes und seine Herrschaft erklären, aber wir können glauben und anbeten. Und ich glaube, das will die Offenbarung uns auch zeigen. Weil vieles bleibt rätselhaft. Das war auch für die Christen im Römischen Reich schwer nachvollziehbar. Wieso werden wir denn, wir sind auf der Seite des Siegers, wir haben Jesus und jetzt auf einmal werden wir verfolgt, müssen um unser Leben bangen. Viele Wege sind rätselhaft. Viele Führungen Gottes sind undurchschaubar. Die erkennen wir nicht sofort. Und viele Weltereignisse unerklärbar. Und über all dem Unerklärbaren darf der Christ im Glauben und Vertrauen seinen Gott anbeten. Wie gehst du mit rätselhaften, undurchschaubaren und unerklärbaren Führungen Gottes um? Grübeln, vielleicht mit Gott hadern, sich zersorgen, klagen und jammern? Du kannst Gott auch darüber anbeten und dir Ruhe und Frieden von Gott schenken lassen, über all deinen rätselhaften Wegen, die Gott dich führt. Also versuche es einfach ganz neu auch mit dieser Form hier der Anbetung, Gottes Herrschaft anerkennen. Anbetung ist nicht so ein religiöser Modetrend. Man erlebt das heute in den Anbetungs- und Lobliedern. Das ist nicht dieser Tiefgang, den die Bibel mit Anbetung meint. Das will ich nur mal nebenbei mit einflechten. Anbetung ist nicht nur Gebet, nicht nur Dank, nicht nur Lob, sondern Anbetung ist eine persönliche Herzensbeziehung zu meinem Herrn und Gott. Anbetung ist nicht nur stimmungsvolle Atmosphäre, nicht Gänsehaut auf dem Rücken. So wird es manchmal heute gesehen. Anbetung ist wirklich, ich erkenne Gott als meinen Herrn und Heiland an. Anbetung, die Anerkennung der Herrschaft Gottes, Anerkennung seiner Wege und seiner Pläne mit meinem Leben. Merken wir, wie tief Anbetung geht, dass ich mich dann wirklich unter der mächtigen Hand Gottes beuge und demütige. Ein Beispiel fand ich da im Alten Testament bei Abraham. Er soll seinen lang ersehnten Isaak opfern. Da könnte man nur sagen, lieber Gott, was hast du denn hierbei gedacht? Und dort lesen wir in 1. Mose 22, das kommt also zu einer Erklärung, was das alles soll, und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Merkt ihr was? Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wieso wir? Den Isaak muss er doch auf dem Altar schlachten, opfern. Und auf einmal sagt er, wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zu euch. Abraham spricht inmitten seiner größten Versuchung und Anfechtung von Anbetung. Er grübelt nicht, wie er den schweren Weg vielleicht umgehen kann, sich den harten Forderungen Gottes entziehen kann. Er hadert nicht mit Gott, er kehrt nicht auf halber Strecke um, sondern sagt, wenn wir angebetet haben. Abraham betet Gott an, obwohl er das wahrscheinlich alles nicht verstanden hat. Wie ist das möglich? Ich glaube, in Abraham lebte eine ganz tiefe Hoffnung. Diese Hoffnung, die zum Ausdruck kommt, in dem wir, wenn wir wiederkommen. Ich werde meinen Isaak wieder mitbringen. Das ist lebendige Hoffnung über den Tod hinaus, wo eigentlich menschlich gesprochen alles aus ist. Wer diese Hoffnung hat, der kann auch in hoffnungsloser Lage anbeten. Der weiß, in wessen Händen sein Leben liegt. Und Anbetung führt dann auch zu einer anderen, zu einer neuen Sicht der Dinge. Abraham ist nicht der Meinung, das ist aber ein grausamer Gott. Wie ungerecht geht das zu, was er hier von mir fordert? Nein. Er weiß nicht die letzten Gedanken und Pläne Gottes, aber er ist zutiefst davon überzeugt, Gott herrscht auch über meinem Leben und deshalb betet er an. In der Anbetung tritt der Mensch wirklich aus seinem Dunkel heraus in das Licht Gottes, hinein in diese große Hoffnung, die Gott schenkt. Und deshalb geht es also auch hier in diesem vierten Kapitel um den Thronsaal Gottes. Es geht um die Anbetung. Und wer weiß, wem er anbetet, der kann auch schwere Wege getrost und hoffnungsvoll gehen. Also es lohnt sich, vor diesem Gott kniefällig zu werden, damit seine Herrschaft anzuerkennen und zu wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Echte Anbetung muss auf Gott und seine Ehre zielen. Warum? Weil ich ihm ganz vertraue und weil ich weiß, dass er am Ende alles gut macht. Anbetung ist nicht nur so ein frommes Erlebnis. Da stellt man nicht mal so eine optimistische Seelenlage wieder her oder sinkt sich in religiöse Stimmung. Sondern Anbetung ist das Staunen. Das Staunen, wie Gott alles führt in meinem Leben, aber auch in dieser Welt und auch was die Zukunft anbelangt. Noch einmal, Anbetung ist die Anerkennung der Herrschaft Gottes. Und damit beginnt im Grunde dann diese große Schau, die Johannes dann gezeigt bekommt. Auch von allen Katastrophen, aber zuerst der Blick auf Gott, auf seinen Thronsaal. Denn dein Gott ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Glauben wir das wirklich noch? Glauben wir das noch ganz persönlich? Auch für unser alltägliches Leben. Hoffen wir noch unbeirrt darauf, dass Gott sein Reich aufrichtet. In seinem Reich unter seiner Herrschaft zu leben, das ist das Größte, was es für einen Menschen gibt. Und das darfst du hier und jetzt schon erfahren. Und bis in alle Ewigkeit darfst du bei Gott sein. Das ist so ein Stück auch die Botschaft der Offenbarung. Dass Gemeinde Jesu auf allen dunklen Wegen nicht verzagt, sondern weiß, da sitzt einer im Regiment, da wird regiert und da gibt es einen, der wirklich die Herrschaft und Macht hat über allem, was im Leben des Menschen und im Leben dieser Welt passiert. Es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen und mit ihm die Wege zu gehen, die er uns führt. Ich möchte mit euch beten. Lieber Herr, nicht umsonst gibt es auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Nicht, weil du uns damit noch einmal etwas ganz Schwieriges sagen wolltest, sondern weil du uns trösten willst mit diesem Buch, weil du unsere Hoffnung stärken willst und weil wir daran festhalten sollen, dass du wirklich der Allmächtige, der Allwissende, aber auch der barmherzige und gütige Vater bist. Schenk, dass wir das immer wieder im Blick haben, deine Heiligkeit, aber auch deine Barmherzigkeit, dass du deinen eigenen Sohn eben nicht verschont hast, sondern hingegeben hast, damit wir teilhaben an deiner Herrlichkeit. Herr, schenk, dass wir immer wieder in unserem Herzen das festhalten und auf dein Wort uns ganz einlassen und deinem Wort vertrauen. Hab Dank, dass wir wissen, dass du der Herr bist und bleibst in alle Ewigkeit. Amen.